Ja, ihr Lieben, der beste Beweis der Liebe ist Vertrauen. Mit diesem Zitat von Joyce Brothers, einer amerikanischen Psychologin, möchte ich einfach diese Gedanken einleiten. Und während ich euch was erzähle, dürft ihr euch einfach ein bisschen Gedanken machen, ob ihr ein Zeugnis habt, wo ihr einfach gemerkt habt, dass ihr Jesus oder Gott vertrauen könnt und ob ihr das uns weitergeben möchtet. Es gibt in unserem Leben ja jeden Tag Situationen, in denen wir Menschen oder Dingen vertrauen müssen. Wenn ich über eine Brücke gehe, dann fasse ich Vertrauen in die Konstruktion von der Brücke, in den Ingenieur, der das geplant und entwickelt hat, die Bauarbeiter, die das Ganze zusammengebaut haben. Wenn ich aus dem Haus gehe, dann vertraue ich darauf, dass mir der Himmel nicht auf den Kopf fällt. Und als Philipp und ich letztens mit Timo und Joni mit dem Fahrrad unterwegs waren, habe ich darauf vertraut, dass die Jungs eine einfache Strecke für uns Anfänger raussuchen. Das Vertrauen wurde maßlos enttäuscht. Dadurch hat es in der ersten Kurve hingelegt. Naja, dafür konnten die Jungs natürlich nichts. Das war dann natürlich mein Fehler. Aber wenn ich einkaufen gehe und ich kaufe das gleiche Brot wie beim letzten Mal, dann vertraue ich darauf, dass mir das Brot diesmal genauso gut schmeckt wie beim letzten Mal. Oder wenn ich ein anderes kaufe, dann hoffe ich einfach darauf, dass mir das Brot noch besser schmeckt. Man könnte also sagen, mit jeder Entscheidung, die ich treffe, spreche ich auch mein Vertrauen oder meine Hoffnung aus. Und laut einer Studie treffen wir, was denkt ihr, wie viele Entscheidungen treffen wir am Schnitt pro Tag? Einfach mal eine Zahl raushauen. 100.000? 1.000? 50? 30? Noch weniger? 150? 500? Okay, ich löse es mal auf. Laut einer Studie treffen wir im Schnitt 20.000 Entscheidungen pro Tag. Das bedeutet, du triffst alle 4,3 Sekunden eine Entscheidung. Wenn wir jetzt noch 8 Stunden Schlaf wegrechnen, dann treffen wir alle 2,8 Sekunden eine Entscheidung. Also das bedeutet, jetzt im Moment triffst du alle 2,8 Sekunden die Entscheidung, ich bleib wach und höre zu, ich bleib wach und höre zu. Wir vertrauen also ganz schön viel. Und das bedeutet, wir sind grundsätzlich erstmal optimistisch und zuversichtlich. Aber was ist denn Vertrauen eigentlich? Ich habe es mal gegoogelt im Duden. Der Duden definiert Vertrauen so, es ist ein festes Überzeugtsein von der Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit einer Person oder Sache. In dem Moment, wo ich die Brücke betrete, bin ich also davon überzeugt, dass die Brücke mich hält. Aber warum müssen wir denn überhaupt Vertrauen haben? Meiner Meinung nach, weil wir leider nichts selber in der Hand haben. Wir waren ja vor einigen Wochen in Rumänien. Und da ist mir das wieder so bewusst geworden. Wir waren diesmal wieder mit 3 Autos unterwegs und hatten einen großen Pferdeanhänger dabei. Und das bei insgesamt ein bisschen über 11.000 Kilometern, also mit allen 3 Autos, noch nie was passiert ist, noch nichts Größeres, ist für mich sowieso immer wieder ein Wunder. Aber diesmal hatten wir doch einen kleinen Zwischenfall auf unserer Fahrt und der Joni hat das Ganze, den Unfallhergang mal analysiert. Da gibt es ein kurzes Video dazu, das dürft ihr euch mal anschauen.
So, also bekanntlich gibt es in Rumänien ja Staus, okay, weil das Straßennetz ist ein wenig überlastet. Und wenn man an einem Stau teilnimmt, muss man anhalten. Hat sich so ein rumänischer Kollege nicht dafür entschieden und ist halt mit seinen 120 auf der Landstraße in ein stehendes Auto gefahren. Genau, bekanntlich bleiben die Autos dann nicht so stehen, sondern bewegen sich hier noch ein wenig. Daraufhin habe ich ein Ausweichmanöver gestartet und das hat funktioniert.
Vielen Dank, Joni, für die Analyse. Das ganze Spektakel hat sich auf eine Brücke ereignet. Jemand ist also mit seinem Auto auf ein Stauende aufgefahren und das ungebremst. Und wenn man auf so stehende Autos auffährt, dann bleiben die ja, wie der Joni sagt, nicht so stehen, sondern die verschieben sich so ein bisschen. Und dann hat es die Autos auf unsere Fahrbahn geschoben. Und der Joni konnte gerade noch ausweichen, sonst hätte es einen Frontal-Crash gegeben. Und wie das ausgegangen wäre, möchte ich mir nicht vorstellen. Und die Situation war für mich einfach ja einschneidend, weil ich habe immer gedacht, dass ich ein guter Fahrer wäre, ein guter Autofahrer und dass ich vorausschauend fahre und dass ich sicher gut reagieren kann in einer Situation, wenn irgendwas passiert. Aber wenn der Joni in dem Fall jetzt eine Sekunde später mit seinem Auto da gewesen wäre oder einfach gerade sein Blick auf dem Radio hatte, weil er einfach die Musik lauter drehen wollte, dann wäre das Ganze ganz anders ausgegangen. Und mir hat das einfach gezeigt, dass ich noch so gut Auto fahren kann oder meine Reaktion noch so oft trainieren kann. Aber wenn Gott einfach was zulässt, dann habe ich das nicht mehr in der Hand, sondern ich muss ihm vertrauen, dass er die Fäden zieht und dass da einfach was ein größeres Sinn dahinter ist, den ich noch gar nicht verstanden habe. Und ich muss davon überzeugt sein, dass Gott zuverlässig ist oder verlässlich ist. Die Bibel sagt uns in Jakobus 1, Vers 13, dass Gott sich nicht zum Bösen verführen lässt. Von ihm kommt das Böse also nicht. Aber Gott lässt es zu, dass uns Dinge widerfahren. Wenn wir uns mal den Hiob anschauen, den armen Kerl. Im ersten Kapitel vom Hiob lesen wir, dass wie reich Gott den Hiob gesegnet hat. Er hat ihn gesegnet mit Unmengen an Tieren, mit Dienern und mit Reichtum. Da steht drin, dass er der reichste Mann im Osten oder so war. Und ebenso hat er 7 Söhne und 3 Töchter gehabt. Und eines Tages kam Satan dann zu Gott, war gerade auf der Erde unterwegs. Und dann diskutieren die beiden darüber, ob Hiob nur gottesfürchtig ist, weil Gott ihn so reich gesegnet hat. Und Gott stimmt dann schlussendlich zu, dass der Satan mit Hiobs Besitz und später auch mit Hiob selber alles tun kann, was er will, außer ihm das Leben zu nehmen. Also nimmt Satan den kompletten Besitz, die Tiere, die Diener sind gestorben, sogar die Söhne und Tochter sind gestorben. Und später nimmt er ihm auch die Gesundheit. Er bekommt dann so eklige Geschwüre und so. Also Satan hat ihm alles genommen, bis auf sein Leben. Aber Hiob, der hält trotzdem an Gott fest. Er beklagt sich zwar, aber er versündigt sich nicht gegen Gott. Hiob hatte sein Glück nicht in der Hand, aber er konnte das, was passiert ist, akzeptieren und annehmen, weil er überzeugt war, dass Gott gut ist und dass Gott bei ihm ist. Und ihr müsst unbedingt mal das Buch lesen. Der Hiob, der tut mir zwar richtig leid und ich möchte absolut nicht in seine Haut stecken, aber ich finde es einfach voll bemerkenswert, wie er sich der Situation fügt und trotzdem an Gott festhält und dranbleibt. Ein anderer Mann, den Gott segnet, ist Josua. Josua hat mit dem Volk Israel das gelobte Land eingenommen, das Gott ihnen versprochen hat. Und ein Großteil des Buches Josua berichtet einfach darüber, wen die Israeliten wie besiegt haben. Und interessant war für mich, wo ich das gelesen habe, dass Josua gar nicht so ein großer Stratege war und dass er auch gar nicht so viel nachgedacht hat, wie er was lenkt und steuert, sondern viel wichtiger war es, dass er Gott bei allem gefragt hat und dessen Rat ernst genommen hat und befolgt hat. Jedenfalls war das meine Erkenntnis, wo ich das Buch gelesen habe, weil in meiner Studienbibel steht nämlich drin, unter besondere Eigenschaften, brillanter Militärstratege. Wenn ich aber das nachlese, dann steht da, der Herr sagte zu Josua, befiehl den Priestern. Da befahl Josua den Priestern. Oder der Herr sagte zu Josua, lege einen Hinterhalt hinter der Stadt. Hat Josua dann so ausgeführt. Natürlich hat Josua den Plan weitergedacht. Aber Gott hat ihm die zündende Idee geschenkt und er hat Gott vertraut, dass es funktioniert. Und dann in Kapitel 9 kommen die Gibeoniter ins Spiel. Die Gibeoniter wohnen in einem Gebiet, das den Israeliten von Gott zugeschrieben wurde und sie haben Angst, gegen Israel zu kämpfen, weil sie gehört haben, was die Israeliten mit den anderen Königen und den anderen Völkern gemacht haben. Und so ziehen sie sich zerrissene Klamotten an und packen vergammeltes Brot ein. Und dann tun sie so, als kämen sie von ganz weit her, nur um mit Israel Frieden zu schließen. Die Israeliten prüften dann das Brot der Ankömmlinge, aber sie befragten nicht den Herrn. Und so konnten die Gibeoniter dann die Israeliten überlisten und hintergehen. Und das hat Gott zugelassen, einfach weil Josua einmal nicht nach Gottes Rat gefragt hat. Und auf den ersten Blick hat es den Israeliten nicht geschadet, weil die Gibeoniter haben sich dann als die Sklaven angeboten von den Israeliten. Aber Gott hätte einfach einen besseren Plan gehabt. Er hätte die einfach aus dem Land rausgeworfen und die Israeliten hätten ihre Ruhe gehabt. Gott lässt das Schlechte zu, aber er lässt nur so weit zu, wie ich es auch tragen kann. Und so, dass seine Pläne immer noch aufgehen. Das Schlechte wird auch als Glaubensprüfung beschrieben. Die Bibel sagt uns, dass wir uns über solche Prüfungen freuen dürfen. In Jakobus 1, liebe Brüder und Schwestern, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein. Und nichts wird euch fehlen. Das ist eigentlich cool. Also Gott lässt Dinge zu, damit wir reifen. Und dafür dürfen wir ihm danken. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Seid immer fröhlich. Hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Wir müssen oder dürfen Gott auch vertrauen, weil Gott uns nur Hinweise auf seine Existenz gibt. Warum tut er das? Würde er uns nicht zwingen, ihn anzunehmen und zu lieben, wenn er uns von vornherein sagt, Huhu, hier bin ich. Und das alles, was du siehst, das habe ich für dich gemacht, weil ich dich liebe. Aber wahre Liebe, die zwingt uns nicht zu lieben. Aber sie gibt uns einen Grund, damit wir ihn lieben. Und so begegnet uns Gott in so vielen verschiedenen Arten und Weisen und lädt uns immer wieder ein, ihn anzunehmen und zu lieben. Überleg mal, was dich an dieser Welt erfreut. Vielleicht ist der Wald, wenn du rausgehst, vielleicht ist das endlose Meer, wenn du am Strand sitzt und dich entspannen kannst. Oder vielleicht dein super komplexer Körper, was immer auch dich erfreut. Und der Duden hat mir auch ein Synonym für Vertrauen ausgespuckt, oder mehrere, nämlich Glaube, Optimismus, Zutrauen und Zuversichtlichkeit. Die Bibel gibt uns im Hebräer 11, Vers 1 eine Definition von Glaube. Was ist nun also der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Merkt ihr, wie sich der Kreis schließt und wie sich der Duden seine Definition aus der Bibel holt? Vertrauen ist ein festes Überzeugtsein. Ein Synonym für Vertrauen ist Glaube. Und Glaube ist die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Und so bringt es die Bibel auf den Punkt. Nicht umsonst sagt Jesus auch zu Thomas in Johannes 20, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Gesegnet sind aber die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Also die sind gesegnet, die überzeugt sind, dass Jesus existiert, obwohl sie ihn nicht sehen können, nicht anfassen. Und die wird Jesus noch mehr segnen als den Thomas. Aber mal eine andere Frage. Wann vertrauen wir denn jemandem? Ich habe mal nachgeguckt, was die Leute so schreiben. Wir vertrauen Menschen, die authentisch und ehrlich sind. Menschen, die mich respektvoll behandeln und mich und meine Probleme ernst nehmen. Wir vertrauen Menschen, die uns ähnlich sind, die zum Beispiel ähnlich aussehen wie wir, ähnliche Gesichtszüge haben, die vielleicht das gleiche Auto fahren wie ich oder die eine ähnliche Geschichte haben. All diese Dinge machen Menschen für uns vertrauenswürdig. Allerdings sind es natürlich nur Dinge, die im ersten Moment vertrauenswürdig erscheinen und wir können uns immer noch irren. Und anscheinend, das fand ich auch sehr interessant, vertrauen wir Menschen mit braunen Augen am meisten, außer Menschen mit blauen Augen, die ein breites Gesicht haben. Denen vertrauen wir noch mehr. Sagt die Wissenschaft. Das sind, Das sind Ergebnisse einer tschechischen Studie. Man kann natürlich Auslegungssache, wann jetzt ein Gesicht breit ist und wann nicht. Aber leider wissen wir natürlich nicht, welche Augenfarbe Jesus hatte. Können wir ihm also nicht vertrauen? Hat er vielleicht grüne Augen? Wovon machen wir unser Vertrauen auf Jesus abhängig? Wir lesen von Jesus, dass er nicht gesündigt hat. Er hat also die 10 Gebote eingehalten und er hat nicht gelogen. Folglich war er authentisch und ehrlich. Jesus bietet mir die Freundschaft an und in einer guten Freundschaft geht man respektvoll miteinander um und nimmt einander ernst. Jesus ist uns ähnlich. Vermutlich hat er nicht dasselbe Auto gefahren wie ich, aber er hat alles, was mir widerfahren kann, hat er selber erlebt und er weiß einfach, wie ich mich fühle. Und hat Gott nicht schon so viele Male in der Bibel bewiesen, dass man sich auf ihn verlassen kann, auf das, was er sagt? Dass er uns nicht im Stich lässt, wenn wir ihm gehorchen und auf ihn bauen? Hat er dir nicht so oft schon in deinem Leben bewiesen, dass du ihm vertrauen kannst? Mir hat er es bewiesen. Schon so oft in meinem Job oder in anderen schwierigen Situationen und trotzdem zweifle ich oft genug an ihm. Gott, warum habe ich immer noch keine Freundin? Danke. Aber Gott sagt, vertrau mir. Sie kommt zur rechten Zeit, zu meiner Zeit. Du darfst noch ein bisschen reifer werden. Wahrscheinlich. Oder im ersten Moment denke ich mir dann, Mann, Gott, das hilft mir jetzt aber nicht. Aber dann kommt dann doch wieder, Gott weiß es einfach besser als ich. Und das krasseste Beispiel in Sachen Vertrauen sind für mich die ersten Jünger. Ab Markus 1, Vers 16, Jesus geht pfeifend am Ufer entlang. Und auf einmal, oh, Jünger, ihr, folgt mir nach. Und dann gibt es manche, also die Jünger sitzen am Ufer, sind gerade mit ihrem Netz beschäftigt. Und dann sage ich, Mist, was soll ich tun? Fische oder Jesus? Hilf mir, sagst du es mir. Die können sich nicht entscheiden. Und manche sind vielleicht ein bisschen diskussionsfreudiger und sagen, Moment, Jesus, darüber müssen wir uns erstmal unterhalten. Bitte? Was zahlst du? Genau, wie profitiere ich davon? Und ich weiß nicht, ob die Jünger wussten, dass wir nach 20 Sekunden wissen, ob wir jemandem vertrauen können oder nicht. Und ich weiß auch nicht, ob die Jünger überhaupt 20 Sekunden darüber nachgedacht haben. Aber letztendlich heißt es, dass sie sofort ihre Netze und ohne zu zögern ihren Vater zurückließen, um Jesus nachzufolgen. Ohne Zweifel hat da sicherlich auch die Autorität von Jesus eine Rolle gespielt, aber so ganz ohne Vertrauen, das da in diesem ersten Moment aufgebaut worden ist, wäre die Entscheidung für Simon, Andreas, Jakobus und Johannes auch nicht so einfach gewesen. Sie waren in dem Moment von der Verlässlichkeit Jesu überzeugt und haben alles stehen und liegen gelassen, um ihm nachzufolgen. Und haben sie es bereut? Es war sicherlich kein leichtes Leben und es stimmt auch, dass einige Apostel ihren Glauben mit dem Leben bezahlt haben. Aber auch das ist für uns einfach ein Zeichen, dass Jesus existiert und dass das Vertrauen zu ihm nicht umsonst ist. Warum sonst hätten die Jünger an Jesus festgehalten in Todesangst, wenn sie ihn als Person oder das, was er gelehrt hat, nicht für authentisch und wahr gehalten hätten? Vertrauen braucht Mut, denn Vertrauen fängt dort an, wo das Risiko beginnt. Deshalb bedeutet Vertrauen auch, seine eigene Sicherheit aufzugeben. So wie die Jünger, die hatten einen Job, ziemlich sicher ein festes Dach über dem Kopf und einen Freundeskreis. Sie hatten einen geregelten Tagesablauf. Aber sie haben ihre Komfortzone verlassen und sind in ein Abenteuer mit Jesus gestartet. All die Sicherheiten, die sie hatten, haben sie in das Vertrauen auf Jesus getauscht. Sie haben nicht gewusst, was sie erwartet. Sie wussten nicht, wie sie finanziell dastehen würden. Sie haben nicht gewusst, was mit ihren Familien passiert. Aber sie haben den Ruf gehört und sie waren bereit. Josh, kannst du das Bild mal einblenden, was ich noch habe? So wie dieses Kind in diesem Bild. Sie hat ihren Teddy und den hat sie lieb. Den hat sie sicher. Und den will sie auch nicht hergeben. Aber Jesus, der hat was viel Besseres für sie, für das Kind. Wenn sie ihm nur vertraut und ihm das gibt, was sie hat. Und möchte Gott uns enttäuschen? Fühlt sich nicht manchmal so an, als reagiert er manchmal nicht auf das, was wir ihm anvertrauen? Ich glaube, wir müssen einfach wissen, dass wir nach Gottes Regeln spielen, nicht nach meinen Regeln. Und Gott hat uns zwar nach seinem Ebenbild geschaffen, aber er tickt und er denkt in vielen Dingen doch nochmal entscheidend anders als wir. Und deshalb enttäuscht er uns nicht. Er spielt nach seinen Regeln und wir dürfen uns dem fügen. Und faktisch auch, dass Vertrauen nicht zuletzt der Ausdruck einer intakten Beziehung ist. Nichts schafft und erhält Vertrauen so sehr, wie regelmäßig und offen miteinander zu reden. Und zwar über alles. Denn wenn ich dir vertraue, dann erzähle ich dir auch alles. Und dabei darf einfach ausgesprochen werden, was man fühlt, was man glaubt oder welche Meinung man hat. Und dabei ist Ehrlichkeit ganz wichtig. Und die Ehrlichkeit muss im tiefsten Herzen gesucht werden. Gott wohnt in deinem Herzen und er kennt dich. Aber er möchte die Beziehung mit dir und er möchte, dass du die Dinge, die in deinem Herzen sind, vor ihm aussprichst und vor ihm hinlegst. Auch müssen wir dafür unsere eigenen Fehler und Sünden eingestehen. Und das ist oft das Schwierigste. Aber nur so kann die Barriere zwischen Gott und mir abgebaut werden. Denn es ist die Sünde, die uns von Gott trennt. Josua hat am Ende seiner Tage zu den Israeliten gesprochen. Josua 24, Vers 23. Zerstört die Götzen unter euch und wendet eure Herzen dem Herrn zu. Und ich will euch ermutigen, tu es. Beseitige die Götzen in deinem Leben, die dich von Gott trennen. Wende dich dem Herrn zu und vertraue ihm dein Leben an. Vertraue ihm jeden Tag, jede Situation und jede Entscheidung an. Du musst Gott nicht fragen, ob du dich entscheiden sollst, was zu essen, wenn du Hunger hast, weil so spricht Gott ja schon zu dir. Aber er möchte, dass du weißt, dass du ihm vertrauen kannst und dass er mit allem umgehen kann, was du zu ihm bringst. Manchmal ist es auch so, dass wir auch erst unser Herz ihm zuwenden müssen, damit wir mit seiner Hilfe die Götzen zerstören können, die uns von ihm trennen. Aber vertraue ihm auch deine Zweifel an, damit er sie beseitigen kann oder besiegen kann. So steht es in den Sprüchen, Kapitel 16, Vers 3. Vertraue dem Herrn deine Werke an und er wird dir Gelingen schenken. Und so ist der beste Beweis, dass du Gott liebst, dass du ihm voll und ganz vertraust. Und jetzt frage ich euch, habt ihr ein Zeugnis, wo ihr gespürt habt, dass ihr Gott vertrauen könnt, wo ihr vielleicht gezweifelt habt, aber Gott trotzdem da war? Wenn ihr da was berichten möchtet, dann dürft ihr das jetzt tun.
Ihr wisst ja, dass ich oft arbeitslos war und höher und tiefer und dann kommen gute Ratschläge, Gott sorgt für die und du wirst nie in der Krise sein. Ne? Da denke ich mir, Mensch, die haben ja gut rausreden. Ne? Und dann hast du gesagt, das fand ich auch, Personen, die was in der gleichen Situation sind wie du oder ne, solche Schwierigkeiten. Und da denke ich an die Uschi, die hat die Frauenfreizeit genossen. Ich war auf der Männerfreizeit und sage, ach ja, ich habe einen Sohn und meine Frau ist schwanger und ich bin arbeitslos. Und jetzt sagt der Bekannte, ich kenne den Geider, ach, das ist jetzt so schlimm, gell? Ich habe 3 Kinder und meine Frau ist schwanger und ich bin auch arbeitslos. Also in dem Moment habe ich gedacht, okay, ich weiß, der versteht mich, in welcher Situation ich bin und wo ich vertrauen soll.
Dankeschön.
Ja, über das Thema Vertrauen könnte ich wahrscheinlich eine Weile reden. Gott hat mich da ein paar Mal in meinem Leben an diesen Punkt gebracht, ihm zu vertrauen. Das erste Mal vor jetzt 26 Jahren, wo mein Mann dann verstorben ist und ich mit 3 Kindern da stand und nicht wusste, wie geht das weiter. Da war Vertrauen angesagt und ich habe damals schon gedacht, er nimmt mir das Liebste, was Schlimmeres kann wahrscheinlich nicht mehr kommen. Es kam dann aber noch schlimmer. Vor 2 Tagen habe ich dran gedacht, dass mein Sohn jetzt, mein ältester Sohn, seit 9 Jahren schon seine himmlische Wohnung bezogen hat. Und da war immer Vertrauen angesagt. Bei mir war Vertrauen damals, nachdem mein Mann gestorben ist, angesagt, wie geht es mit den Kindern weiter? Reicht die Rente, die ich da bekomme, um zu Hause bleiben zu können, um bei den Kindern sein zu können und nicht arbeiten zu müssen? Also da gab es ganz, 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 ganz viele Vertrauenssituationen. Meine Kinder waren auch nicht gerade die einfachsten. Die haben also Dinge angestellt und waren auch schulisch nicht gut. Da war Vertrauen angesagt. Werden die jemals irgendeinen anständigen Beruf lernen können? Kann man dann im Nachhinein aussagen, Gott hat es wunderbar gemacht. Das Vertrauen wurde belohnt. Er hat auch für meine Kinder gesorgt, wie er für mich gesorgt hat. Aber dann nach dem Tod von meinem Sohn war es ja wieder so, da hing wieder eine Familie da, eine Frau, die zurückbleibt mit 2 kleinen Kindern. Da war wieder Vertrauen angesagt von meiner Seite aus. Aber da war ich natürlich auch schon ein bisschen trainiert, ja. Und ich denke, Vertrauen ist etwas, was man auch trainieren muss, was dann weiterhilft und wo man auch jemandem anderen weiterhelfen kann und sagen, du, ich vertraue in dieser Situation. Du kannst auf Gott vertrauen, er lässt dich nicht allein. Es war jetzt vor 2 Tagen so, dass meine Schwiegertochter kam, die hat ja dann wieder geheiratet, hat einen gläubigen Mann gefunden und der eine Tochter im Alter von meiner Enkelin mitgebracht hat. Und ich kann im Nachhinein sagen, auch wenn es schlimm war, Markus hat vorher mal am Anfang vom Lobpreis das Wort gebraucht, Gott zu danken, auch wenn die Situationen schwierig sind. Oder freut euch über das, wenn ihr in Bedrängnis und Versuchung kommt. Also da muss ich sagen, das geht mir nicht wirklich leicht von den Lippen. Trotz allem, was ich schon gelernt habe an Vertrauen, ist das, denke ich, eins der schwersten. Aber es ist dann immer so, wenn ich meine Schwiegertochter und ihren jetzigen Mann und die Kinder vor mir habe, dass ich sagen kann, ich kann Gott trotz alledem wirklich von Herzen danken. Er hat es wohl gemacht. Er hat es gemacht wie bei Hiob. Er hat einfach Dinge wieder ersetzt. Mein Sohn kann man mir nicht ersetzen und mein Mann auch nicht. Aber ich weiß, dass ich sie wiedersehen darf und das ist auch ein großer Vertrauenspunkt. Das wünsche ich jedem zu wissen, ganz klar zu wissen, nicht bloß zu hoffen, sondern ganz klar zu wissen, dass wir die, die uns vorangegangen sind im Glaube, dass wir die wiedersehen.
Ja, möchte mir auch kurz anschließen und auch Zeugnis geben. Vor circa 10 Jahren hat der Udo aufgrund einer Herzmuskelerkrankung, aufgrund einer verschleppten Grippe, einen Herzstillstand gehabt und wurde reanimiert und das hat ziemlich lang gedauert und es war also wirklich spitz auf Knopf und man hat nicht gedacht, dass es ohne Folgeschäden bleibt. Da wir selbstständig waren oder Udo auch selbstständig war, war das natürlich auch eine ganz große Sorge, wie geht es jetzt nachher weiter, auch finanziell, existenziell. Und nach so einer Geschichte kann man auch nicht wieder gleich in die Vollen. Zudem ist er auch Diabetiker, also er war ziemlich, ziemlich krank und wir kamen damals auch in finanzielle Schwierigkeiten und das war für uns beide eine ganz große Herausforderung. Auch in dieser Nacht, wo das passiert ist, hat mich ein gläubiger Bruder, der auch unser Nachbar war, getröstet. Der ist mit mir ins Krankenhaus gefahren und wir haben gebetet im Auto und er hat immer wieder gesagt, vertrau, vertrau. Die Ärzte haben wohl gesagt, das ist spitz auf Knopf, wir sind noch nicht über dem Berg. Wir haben die ganze Nacht dann gewartet bis morgens und sein Wort war immer auch Vertrauen, hat mir dann auch Bibelsprüche gesagt und bei mir war dann einfach nur, ich kann ja gar nicht mehr tun, was kann ich denn jetzt hier tun? Ich sitze hier, ich warte und ich kann nur vertrauen, dass Gott ein Wunder tut, dass wirklich nichts bleibt. Und Gott hat da wirklich eingegriffen, da bin ich also ganz fest überzeugt, weil auch die Ärzte nachher gesagt haben, es ist an und für sich ein Wunder, dass da nichts geblieben ist. Und ja, da bin ich also heute noch sehr dankbar und auch von der finanziellen Seite ging es so, dass das Udo dann auch wieder arbeiten konnte. Aber es, in solchen Situationen, da, ja, da wird einem so der Boden unter die Füße weggezogen und man weiß eigentlich gar nicht, wie soll das alles weitergehen. Aber Gott hat immer Wege, Gott hat Menschen, die er uns zur Seite gestellt hat und hat Situationen geschaffen, wo ich sagen muss, ich kann nur jeden ermutigen, der in solche Situationen kommt, was ich keinem wünsche, aber wirklich vertraut, egal wie es aussieht, haltet fest, auch wenn ihr im Moment denkt, ich sehe noch gar nichts, aber ja, Gott ist treu.
Hallo miteinander. Also bei mir war es so, ich habe zuerst mal mit 57 meinen Arbeitsplatz verloren, habe dort 17,5 Jahre gearbeitet und für mich ist das, mir ist der Boden unter die Füße weggezogen worden. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich ein Erlebnis auf der Straße. Ich habe zu Gott gebetet für eine bestimmte Arbeitsstelle, wo ich mich beworben habe. Ja? Und diese Arbeitsstelle habe ich nicht bekommen, aber es sind ganz andere Dinge in meinem Leben passiert. Und zwar hat mich diese Arbeitslosigkeit letztendlich hierher geführt, hier in diese Gemeinde. Und ich habe dann wieder einen Arbeitsplatz hier gefunden in Ulm und habe dort 2 Jahre gearbeitet, wurde wieder arbeitslos, nachdem der Zeitvertrag ausgelaufen ist. Und dann habe ich mit 59 Jahren, war ich wieder arbeitslos, stand auf dem Arbeitsamt, die haben mich drangsaliert ohne Ende. Das war wirklich für mich eine ganz schlimme Zeit. Ich war nachts um 3 Uhr noch da und habe noch Bewerbungen geschrieben. Und ich war wirklich am Ende. Und dann haben wir hier in der Gemeinde gebetet und wir haben im Chapter Ulm gebetet. Und ich hatte vorher nur sporadisch Vorstellungsgespräche. Und nach diesen Gebeten hatte ich in einer Woche 8 Vorstellungsgespräche und hätte bei 2 Firmen anfangen können. Bei einer Firma, da bin ich jetzt noch, und ich habe jetzt bessere Arbeitsbedingungen. Ja, ich war froh, mit 59 Jahren überhaupt noch irgendwas zu kriegen. Ich habe jetzt keine Schicht mehr, ich muss keine Samstagsarbeit mehr machen. Mir geht es einfach richtig gut und dafür möchte ich Gott recht herzlich danken. Ich kann ihn nur loben und preisen. Dankeschön, lieber Gott.
Ja, vielen Dank für euren Mut, dass ihr das mit uns geteilt habt. Das ermutigt andere und ich glaube, da dürfen wir einfach dranbleiben. Gott vertrauen, das trainieren. In den Situationen, wo wir drinstecken, wirklich Gott auch das Vertrauen aussprechen, ganz direkt. Und das belohnt Gott auch. Ich bete noch, dann sind wir fertig soweit. Ich habe noch Jeremia 17, Vers 7 bis 8. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Jesus, ich danke dir, dass du vertrauenswürdig bist und dass wir ja, das in Anspruch nehmen dürfen, Herr, dass du mit allem umgehen kannst, was wir vor dich bringen, Herr, dass du in jeder Situation deine, ja, die Fäden in der Hand hast, Herr. Wir verstehen oft vieles nicht, Herr, aber du bist es, der uns führt und leitet und der auch uns reifen lässt, Herr. Und so danke ich dir auch für jede Situation, in die du uns steckst, auch wenn es nicht einfach ist, da dankbar zu sein, Herr. Aber dass du mit uns den nächsten Schritt gehen willst, Herr, und dass du uns würdig erachtest, auch ja, diesen nächsten Schritt mit uns zu gehen, Herr. Ich danke dir, dass wir immer mehr lernen dürfen, dir zu vertrauen, ja, und dass du in diesen Situationen uns durchträgst, Herr. Ich bete, dass du uns hilfst, die Götzen, uns von diesen Götzen zu trennen, die uns von dir trennen und dass wir wirklich unsere Herzen dir zuwenden können und dass wir mit jeder Entscheidung, mit jeder Situation zu dir kommen können und Herr, und dass wir einfach annehmen dürfen, wer du bist und dass du es gut mit uns meinst, Herr. Ich danke dir dafür. Amen.
So, ich denke, das war ein guter Abschlusssegen. Das war dem Herrn vertrauen.